Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter einen Abschnitt mal wieder aus dem Buch Jesaja. Wir sind immer noch im Kapitel 26 und lesen heute noch einmal die Verse 15 bis 21. Der Predigtext sind dann die beiden letzten Verse 20 und 21. Jesaja 26, wir lesen ab Vers 15. Du hast, o Herr, zum Volk hinzugetan. Du hast das Volk vermehrt. Du hast dich herrlich erwiesen. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Herr, in der Drangsal suchten sie dich. Sie flehten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen, so waren auch wir, Herr, vor deinem Angesicht. Wir waren schwanger, wandten uns in Schmerzen und gebaren gleichsam Wind. Wir konnten dem Land nicht Rettung verschaffen und es wurden keine Erdenbewohner geboren. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist ein Morgentau, und die Erde wird die Toten wiedergeben. So geh nun, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren, und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist kein Geheimnis, dass in unserer Gesellschaft und in der Öffentlichkeit der christliche Glaube weitgehend an den Rand gedrängt ist. Das Evangelium ist der großen Masse unbekannt. Nach Inhalten wird nicht mehr gefragt. Und auch die Äußerlichkeiten, die traditionell mit dem Christentum verbunden werden, erscheinen viel nur noch als ein Relikt, ein groteskes Relikt einer überwundenen Vergangenheit. So werden zum Beispiel die christlichen Feiertage gern in Anspruch genommen. Aber wenn man die Frage stellt, was denn etwa am Karfreitag oder an Pfingsten gefeiert wird, da blickt man meist in fragende Gesichter. Und was sogenannte kirchliche Würdenträger in der Öffentlichkeit an solchen Tagen äußern, ist auch nicht gerade dazu geeignet, den Wissensstand der Leute zu verbessern. Wenn zwar alle möglichen Dinge angesprochen werden, nur nicht die eigentlichen Heilstatsachen. Überhaupt die Wahrnehmung der Kirche oder Gemeinde in der Öffentlichkeit. Wann tritt die Kirche, die Amtskirche in Erscheinung? Etwas überspitzt könnte man sagen, zu Weihnachten und bei einer Kernschmelze. Bei jeder Art von Katastrophe sind sogleich viele Klugschwätzer zur Stelle, um das Ereignis zu deuten. Und wie werden solche Katastrophen gedeutet? Werden sie als Naturschicksale angesehen? Vielleicht als das Wirken böser Mächte? Oder wagt es vielleicht sogar jemand in diesem Zusammenhang das Wort Gott in den Mund zu nehmen? Ja, wenn es um ergreifende Geschichten geht, um Rettungsgeschichten, um Bewahrungsgeschichten, ja, da spannt man Gott gern ein. Habt ihr das von der christlichen Familie gehört, die es sonst jedes Wochenende an dem Ort aufhält? Aber gerade als das schwere Erdbeben das Gebiet erschütterte, da besuchte sie eine andere Gemeinde in einer anderen Region. Und so wurde sie bewahrt. Da hat Gott gewirkt. Das möchte sicher niemand bezweifeln. Aber mit dem Erdbeben als solches hatte Gott etwa nichts zu tun? Hat er da nicht etwa auch gewirkt? Gott ist nicht nur für die guten und schönen Dinge zuständig. Der Gott der Liebe ist auch ein Gott der Ordnung und des Rechts. Gott liebt sein Recht. Und darum setzt er sein Recht durch. Und dass Gott sein Recht durchsetzt, schließt ein, dass er alles, was seinem Recht entgegensteht, verurteilt und bestraft. Rechtsbruch hat Konsequenzen. Und es gibt keinen größeren Rechtsbruch als den, den Adam verübt hat und den nach Adam die ganze Menschheit verübt, nämlich Gott nicht als Gott anzuerkennen und zu ehren. Das ist der große Rechtsbruch der Menschheit, den wir als Sünde bezeichnen. Und aus dieser einen Sünde entwickeln sich viele weitere. Aber die Sünde, Gott zu verachten, steht immer am Anfang. Und gegen diesen Rechtsbruch schreitet Gott konsequent ein mittels seines Gerichts. Denn der Lohn der Sünde, so schreibt der Apostel Paulus in Römer 6, ist der Tod. Was hat das nun mit den Katastrophen zu tun? Die Erdbeben und Flutwellen und Zugunglücke und Kriege sind doch nicht das Gericht? Nein, das sind sie nicht. Aber sie sind wie das Donnergrollen, das ein Gewitter ankündigt. Das Unwetter ist noch weit entfernt, aber es wird unmissverständlich angekündigt. Auf dem zeitlichen Abstand zwischen Blitz und Donner lässt sich ja sogar die Entfernung berechnen. Das geht beim Gericht Gottes so nicht. Wir können nicht aus der Anzahl der Naturkatastrophen oder Kriege oder sonstigen Vorkommnisse pro Jahr auf die Nähe des Endgerichts schließen. Da gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang. Sicher ist nur eins: Das Gericht kommt. Und alle Arten des irdischen Donnergrollens halten diese Warnung und Erwartung aufrecht. Auch das Land Juda zur Zeit Jesajas wurde von Katastrophen getroffen. In der Regel waren das Krieg und das damit einhergehende Elend. Und das Entscheidende daran ist, diese Vorboten des großen Gerichts, denn als solche haben wir sie ja im Lauf der Predigtreihe immer wieder gedeutet, als Vorboten, die trafen immer das ganze Volk. Das ganze Volk. Es war keineswegs so, dass etwa nur die Gottlosen zu leiden hatten, während der gläubige Überrest bewahrt blieb. Nein, alle waren im gleichen Umfang betroffen. Die Belagerungen Jerusalems durch die feindlichen Armeen bedeuteten auch für die Gerechten eine große Not. Sogar der Abschnitt, den wir eben gelesen haben, gibt einen Hinweis auf die Not des Volkes Gottes, auch wenn es in der Schlachterübersetzung wieder mal untergeht, leider. In Vers 15 ist davon die Rede, dass Gott das Volk vermehrt. Und dann lesen wir hier in der Schlachterübersetzung, dass er alle Grenzen des Landes erweitert habe. In Wirklichkeit steht dort, dass er das Volk zu den Enden der Erde weggeführt habe. Das ist ein Hinweis auf das Gericht, das Juda und Israel treffen sollte. Erinnern wir uns an die vorige Predigt. Jesajas Perspektive ist die des erlösten Volkes Gottes am Ende der Zeit. Ja, und er blickt auf die Ereignisse im Lauf der Geschichte zurück. Und darum wird dieses damals eigentlich noch zukünftige Ereignis der Wegführung hier schon prophetisch im Rückblick behandelt. Krieg, Verfolgung, Wegführung, Naturkatastrophen, Seuchen, der Tod in allen schrecklichen Formen. Grundsätzlich treffen diese Vorboten von Gottes Gericht die Menschheit ohne Unterschied. Es gab wenige Ausnahmen, auf die ich später auch gleich noch eingehen werde, aber prinzipiell war und ist es in der Geschichte immer so, dass die Menschheit ohne Unterschied getroffen wird. Und wenn wir unseren Blick mal besonders auf die menschgemachten Katastrophen richten, dann kann man wohl feststellen, dass die Gläubigen in vielen Gegenden sogar mehr darunter zu leiden haben als andere, gerade was Verfolgung angeht. Manche theologischen Kreise leugnen diese Wahrheit. Sie behaupten, dass in einem bestimmten Stadium der Geschichte eine besonders große Katastrophe die Welt treffen wird. Die von ihnen sogenannte große Trübsal. Dass aber die Gläubigen vorher von der Erde entrückt werden. Und dass sie so dem Leiden entgehen. Danach sollen noch einige andere Dinge geschehen, aber auf das gehe ich jetzt mal nicht ein. Aber diese Sichtweise von Bedrängnissen und von Gericht und von Bewahrung stehen nicht nur biblisch auf wackeligen Füßen, sondern widerspricht auch jeder Erfahrung. Das Volk Gottes wird nicht vor Not und Elend bewahrt, sondern es hat genauso unter den Konsequenzen der Sünde und des Fluchs zu leiden, wie die Nichtgläubigen, manchmal sogar mehr. Und dabei ist es doch der Wunsch des Volkes Gottes, dass Gott zum Gericht schreitet. Beim vorigen Mal haben wir gesehen, dass das Volk Gottes sein Gericht erwartet und regelrecht herbeisehnt. Warum? Weil dieses Gericht dem Volk die endgültige Erlösung verschaffen wird. Und weil Gott sich in seiner Gerechtigkeit verherrlichen kann. Aber so weit ist es noch nicht. Das Volk Gottes hofft und wartet auf das Gericht, eben weil es noch nicht da ist. Und wie gehen sie währenddessen mit den Katastrophen um? Begegnen sie denen mit ebenso viel Unverständnis, wie es heute viele Offizielle tun? Nein, sie wenden sich an Gott. In Vers 16 lesen wir: Herr, in der Drangsal suchten sie dich. Sie flehten leise in der Bedrängnis, als deine Züchtigung sie traf. Dieser Vers erweckt nicht den Eindruck, als ob das Volk Gottes angesichts dieser Ereignisse ratlos sei oder gar Gott Vorwürfe mache. Im Gegenteil, sie unterwerfen sich demütig unter die Hand Gottes und sie sehnen sich zugleich nach dem Ende des Gerichts. Nach einem Ende, bei dem nicht nur die Konsequenzen weggenommen werden, sondern vor allem die Ursache des Gerichts. Das ist ja das Problem. Die Konsequenzen der Sünde möchte niemand gern tragen. Aber mit der Sünde als solche hat man sich arrangiert. So geht das nicht. Und das Volk Gottes und damit wir alle wünschen uns, dass dieser Widerspruch, der ja auch in unserer eigenen Natur immer wieder aufbricht, dass der endlich beseitigt wird. Und das wird so geschehen. In Vers 21 wird angekündigt, der Herr wird von seinem Ort ausgehen oder aus seinem Ort hervorkommen. Das bedeutet nicht, dass Gott sich vorher versteckt gehalten hat, dass er mit dem Geschehen auf der Welt nichts zu tun hätte. Nein, hier wird aus menschlicher Sicht beschrieben, wie das Auftreten Gottes manchmal wahrgenommen wird. Nicht wie oft hören wir in der Heiligen Schrift die fragenden Worte: Herr, ich suche dein Angesicht. Herr, warum verbirgst du dich? Aber nun geht er von seinem Ort aus. Nun tritt er hervor. Der Richter erwacht. Und sein Zorn und sein Grimm kommen über die ganze Erde. Das ist das Thema dieses Abschnitts. Der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Das ist das Gericht über die Menschheit am Ende der Zeit. Kein Donnergrollen mehr, keine örtlich begrenzten Gerichte mehr, die nur einzelne Völker treffen, sondern das letzte, das jüngste Gericht. Dass dieses Gericht so umfassend ist, wird auch an den Zeugen deutlich, die aufgeboten werden. Die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen, lesen wir im gleichen Vers. Viel Blut ist geflossen im Lauf der Geschichte. Unzählige Male ist das Gebot, du sollst nicht töten, gebrochen worden. Unzählige Male hat sich der Hass auf Gott gegen den Nächsten gerichtet. Aber dieser Hass auf Gott hat ja schließlich auch zu dem Blutvergießen schlechthin geführt, oder? Zur Kreuzigung des Sohnes Gottes. Vor allem an sein Blut haben wir wohl bei diesen Worten zu denken. Nicht nur, weil es besonders wertvoll war, sondern weil sich in diesem Ereignis gleichsam die Sünde als solche offenbarte. Als das, was sie eigentlich ist. Der Hass des gefallenen Menschen auf Gott. Und der Lohn dieser Sünde wird nun eingefordert. Das ist der Grund dieses Gerichts. Dieses Gericht ist der Höhepunkt all der vielen kleineren und größeren Gerichte, die im Lauf der Geschichte die Welt getroffen haben. Sei es die Sintflut, von der wir vorhin gelesen haben, oder die Vernichtung Sodoms und Gomorras, oder der Tod der Erstgeborenen in Ägypten, oder der Untergang Assyriens, oder der Untergang Babylons, oder die Zerstörung Jerusalems. Seien es die Kriege, die Seuchen, die Nöte, die Verfolgung, die Drangsale, unter denen auch das Volk Gottes nicht wenig zu leiden hatte und hat. Das Gericht ist aber auch Anlass für die Worte im Vers 20. Denn nun erhebt sich die Frage, was soll das Volk Gottes angesichts des Gerichts tun? Und dort lesen wir: So geh nun, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Das ist der Befehl, das ist die Anweisung Gottes an sein Volk. Bevor er sich aufmacht, um Gericht zu halten, soll sich sein Volk verbergen und die Tür hinter sich schließen. Das ist eine sehr bemerkenswerte Anweisung, bei der uns gleich etwas auffällt. Die Formulierung, die die Schrift hier benutzt, erinnert uns wenigstens an zwei historische Ereignisse, an zwei historische Vorbilder. Das erste haben wir uns vorhin gerade angeschaut, das ist die Sintflut. Dort lesen wir im ersten Buch Mose Kapitel 7, Vers 1, und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein Haus, denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Und dann in Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und eine ähnliche Anweisung erhielt das Volk Gottes viele Jahrhunderte später in Ägypten. 2. Mose Kapitel 12, und nehmt einen Büschel Hyssop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Ja, welchen Zweck hatten diese Anordnungen Gottes? Vergleichen wir die Situation mal. Hier die kommende Flut, in der Gott die Erde, wie sie damals bestand, vernichten sollte. Dort der angekündigte Tod der Erstgeborenen als letztes großes Gericht über das Land Ägypten. Hier Noah und sein Haus, mit denen Gott seinen Bund geschlossen hatte und die als einzige in Gottes Augen als gerecht galten. Dort das Volk Israel, mit dessen Vätern Gott einen ewigen Gnadenbund geschlossen hatte. In beiden Fällen sollte das Volk Gottes vor dem Gericht, das Gott über die Welt bringen sollte, in Sicherheit gebracht werden. Und wohlgemerkt, sie waren ja mittendrin im Gericht. Noah und Israel wurden nicht von der Erde weggebeamt, sondern sie sollten bestimmte Dinge tun, um heil durchs Gericht hindurchzukommen. Geh in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Im Gegensatz zur Anweisung an Noah und an Israel in Ägypten soll das Volk Gottes diese Anweisung nicht wörtlich verstehen. Warum nicht? Weil wir es hier mit einer Prophetie zu tun haben. Jesaja redet vom Gericht am Ende der Zeit. Seine Beobachtungswarte ist die Zukunft. Und von dieser Warte aus richtet er das Wort Gottes an das Volk. Und zwar in der üblichen alttestamentlichen, bildhaften Redeweise. Es wird an bekannte Tatsachen und Erinnerungen angeknüpft, wie gerade gesehen. Die werden nochmal in Erinnerung gebracht, weil sie als Vorbild, als Anschauungsmaterial für Zukünftiges dienen. Und dieses Zukünftige ist das Gericht über die ganze Welt. Und in diesem Gericht genügt es nicht, sich in seinem Haus einzuschließen. Denn es gibt ja keinen Ort, der von diesem Gericht verschont bleibt. Es gibt kein richtiges Versteck vor diesem Gericht. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 6, wie die Menschen in ihrer Ohnmacht und Verzweiflung nach so einem Versteck suchen werden, aber sie werden keinen Platz finden. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Es ist darum klar, dass in unserem Vers keine richtige Kammer, keine richtige Tür gemeint sein können. Wir sollen uns also nicht wie manche Sekten in abgelegene Anwesen oder in Einöden zurückziehen, um dort auf das Gericht zu warten, sondern überlegen wir mal, was hatte es denn mit dem Schutz in der Arche wirklich auf sich? Was war der wirkliche Schutz Israels in seinen Häusern in jener Nacht des Verderbens? Es war die Zusage Gottes. Die Zusage an Noah, dass er Gnade vor Gott gefunden hatte. Die Zusage an Israel, dass es durch das Blut des Lammes bewahrt bleiben sollte. Auf diese Zusagen sollte das Volk vertrauen. Zu diesen Zusagen sollte es Zuflucht nehmen, und so sollte es Schutz und Bewahrung im Gericht finden. Ja, Gottes Zusagen und Verheißungen sind glaubhaft, sind zuverlässig. Denn sie stehen auf einem festen Grund. Gottes Verheißung, dass er sein Volk retten wird, ist kein loses Versprechen, sondern das hat er besiegelt mit dem Blut seines Sohnes. Am Kreuz von Golgatha kann jeder sehen, wie ernst es Gott ist. Zum einen, wie ernst es ihm mit seinem Zorn über die Sünde ist. dass er sogar seinen eigenen Sohn mit seinem Zorn übergießt. Zum anderen, wie ernst es ihm mit seiner Liebe und seinem Erbarmen über sein Volk ist. Dass er genau diesen seinen Sohn als ihren Stellvertreter unter sein Gericht stellt. Geh in deine Kammern, bedeutet, glaube den Verheißungen Gottes. Erkenne und ergreife im Glauben das Heilswerk in Christus. Und schließe die Tür hinter dir zu, bedeutet, vertraue auf Christus allein. Halte nicht Ausschau nach anderen Wegen der Errettung. Halte keinen Alternativplan, keinen Rückzugsweg bereit. Denn es gibt keinen. Es gibt keine Errettung außerhalb von Jesus Christus. Darum bleibe bei Christus, vertraue dich ihm allein an. So wirst du durchs Gericht hindurchgetragen in Christus. Diese Aufforderung, zu Christus zu eilen, bei seinem Blut unsere Zuflucht zu suchen, der sollen wir aber nicht erst nachkommen, wenn das Gericht bereits im vollen Gange ist. Sondern die gilt immer. Wir wissen nicht, wann das Gericht eintrifft. Und wenn es erstmal soweit ist, dann ist es zu spät. Noah konnte es sich nicht leisten, noch ein paar Stunden an Land zu vertrödeln. Kein Israelit konnte es wagen, in jener Nacht noch mal ein paar Schritte nach draußen zu machen, um die Nachtluft zu genießen. Das Verderben hätte sie ereilt. Wer also meint, so wichtig sei das mit dem Glauben jetzt noch nicht, und man hat ja später immer noch Zeit und Gelegenheit, der sollte sich in Acht nehmen. Nicht umsonst heißt es, übrigens auch in Jesaja Kapitel 55, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Und in Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Die Suche nach Gottes Gemeinschaft sollte uns ein ständiges Anliegen sein. Nicht umsonst nimmt auch Jesus selbst Anleihe bei diesen Begriffen von Kammer und Tür, wenn er ausgerechnet über das Gebet spricht. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Gottes Gemeinschaft in seinem Wort und im Gebet, das Vertrauen auf ihn, das Hoffen auf ihn, das ist nichts, was wir uns für später aufheben könnten. Wir brauchen Gott und Christus nicht nur im jüngsten Gericht, sondern schon jetzt. Auch in den vielen kleinen Gerichten, die unseren Alltag bestimmen. In denen wir die Konsequenzen der Sünde wahrnehmen. In allen Anfechtungen, in Nöten, in Trauer, in Zweifeln. Immer ist Gott unsere Zuflucht und zwar unsere einzige. Denn wie redet er in unserem Text? Geh nun, mein Volk. Mein Volk. Gott redet nicht zu einer anonymen Menge, sondern er wendet sich an sein Volk. Mit dieser Botschaft des Heils wendet er sich ganz speziell an sein Volk. Ist das nicht noch ein Grund, ihm zu vertrauen? Dass er uns so persönlich, geradezu vertraut, entgegentritt, uns den Weg zum Heil zeigt, das er uns bereitet hat. Gehören wir auch zu seinem Volk? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir nicht in uns hineinhorchen, sondern uns fragen, ob wir dem Evangelium glauben, ob wir uns Christus anvertrauen. Das ist das Kriterium. Nicht unsere Abstammung oder unsere Werke oder unsere Frömmigkeit, sondern nur Vertrauen auf Christus. Das macht uns zu Gottes Volk und gibt uns Anteil an der Erlösung. Wer in Christus seine Zuflucht sucht, wer bei ihm geborgen sein will, der darf getrost sein. Der braucht nichts und absolut nichts zu fürchten. Nur wer draußen steht und vom Blut unseres Lammes und von unserer festen Arche namens Christus nichts wissen will, der sollte aufwachen. Amen.